Wo kommen wir her? Wer sind wir? Und warum kann man uns jetzt hören?
Hallo Marcel, grüß dich.
Hi Nino, na?
Ja, es ist ja schön, dass wir es endlich mal geschafft haben. Unser erster gemeinsamer Podcast. Wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein.
Du sagst Nagel im Kopf, ich sag verdammt einen am Helm haben. Ich stehe immer hinter dir.
Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mein Benz und ich. Neue Woche, neue Folge, wieder mit mir Marcel von mbbauern.de und dem lieben Jörn von No Ghost Germany. Hi Jörn, grüß dich.
Hallo, moin moin.
Moin. Da sitzen wir wieder zusammen und können wir wieder ein bisschen dumm Zeug quatschen. Du hast mir aber schon signalisiert, du hast ein paar Infos aufbauend auf unserer letzten und vorletzten Sendung. Was hast du denn da mitgebracht?
Genau, und zwar haben wir letzte Woche ja darüber gesprochen, über diese Torpedosicherung. Da ist es so, dass wir da gesagt haben, wir müssen da versuchen, nochmal zu eruieren und irgendwie im Netz auch nochmal ein bisschen zu stöbern, ob man da noch ein paar verlässlichere Infos finden kann. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass die Torpedosicherung so als, ich sag mal, als Keramiksicherung oder beziehungsweise als Sicherung mit einem echten Keramikkern, dass die nicht mehr produziert werden. Ja, und das ist, weil die Kunststoffsicherungen für die 124 dort auch eher ein Problem darstellen, beziehungsweise scheint mir bei dem, was ich so gelesen habe, dass das ein generelles Problem ist bei den Autos, diese Sicherung aus Kunststoff. Ist halt günstiger, aber auch hitzetechnisch echt ein Problem. So habe ich dann ein bisschen gesucht und hier und da geguckt und habe dann immer wieder den Hinweis gefunden auf Oldtimer-Seiten und eben auch Seiten, die diese Sicherung vertreiben, dass es die einen, sag ich mal, gehen so damit um, dass es dann nicht mehr lieferbar ist, dass sie nicht mehr produziert werden. Und das soll wohl tatsächlich vorbei sein, so sagen viele Seiten. Und es sind dann tatsächlich nur noch Restbestände, die da verkauft werden. Das ist jetzt mal so, wie gesagt, das, was ich gefunden habe, diese Information. Allerdings gab es dann eben auch noch wiederum Seiten, die dann angeboten haben, diese Sicherung dann mit Bakelit oder dann als Bakelit- oder Keramiksicherung angeboten haben. Und das ist dann aber eben Ware, die aus China kommt. Da muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, ob er dann so einen Weg gehen möchte oder nicht. Die Qualität, darüber können wir gar nichts sagen. Das muss dann jeder für sich entscheiden. Aber ich sag mal, die hier in Deutschland gefertigten Sicherungen, das scheint tatsächlich zu Ende zu sein, laut den Quellen, die ich da so finden konnte. Und auch da nach wie vor, da kann ich leider jetzt nichts Besseres zu sagen, als dass, wenn jemand natürlich da mehr weiß, dann möge er uns sonst aufklären. Also sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, dass, wenn da jemand mehr weiß, dann, wie gesagt, wir lernen auch natürlich noch dazu und sind da auch sehr interessiert dran, weil, wie gesagt, bei uns laufen ja einige Anfragen auch dann zu den Themen auf und da können wir dann entsprechend dann auch vermitteln oder entsprechend die Informationen weitergeben. Wir können jetzt nur, das hast du ja genauso gesagt wie ich, und bei dir war es ja noch viel schlimmer als bei mir, dass die Sicherung halt so weit geschmolzen ist, dass einfach die Länge nicht mehr gereicht hat und dann der Kontakt nicht mehr da war und dann so nach und nach dann diverse Ausfälle zu verzeichnen waren. Und es lag dann einfach schlichtweg an der Sicherung, dass sie dann zu kurz geworden ist und dann nicht mehr keinen Kontakt mehr hatte. Als ich die dann getauscht hatte, wieder gegen die alten Sicherungen, die habe ich nun geistesgegenwärtig tatsächlich eingepackt, dann war das Problem direkt behoben. Und bei dir war das ja noch viel, viel krasser, ne?
Ja, also ich kann mich tatsächlich auch noch erinnern, ich guck mal gerade daneben, gerade mal auf dem Handy. Ich weiß definitiv, ich habe da damals ein Foto von gemacht und es war ein blauer Sicherungseinsatz und die war halt so zusammengeschmolzen, dass dieser Metallteil, der stand bestimmt 5-6 Millimeter von dem Kunststoff ab. Also der hatte eine richtige Beule, so zusammengeschrumpft war die halt. Aber jetzt spontan finde ich das Foto tatsächlich nicht.
Nicht 5-6 Millimeter, aber es war schon so, dass sie so 3 Millimeter, dieser Teil, der eigentlich durchschmilzt, sag ich mal, dieser mittlere, dünnste Bereich von diesem Metall, von dieser Metallspange, nenne ich es jetzt mal, ja, der war dann so 3 Millimeter bei mir auch vom Körper ungefähr weg, weil die Sicherung so, ich sag mal, 3 Millimeter, 4 Millimeter kürzer war.
Ja, also die
war
deutlich.
Bei dir ist es ja noch viel schlimmer gewesen. Ja,
die war deutlich zusammengerutscht, da war ich recht erschrocken.
Ja.
Ja, tatsächlich. Ja, Gut, ich habe hier auf dem Zettel noch eine Rückfrage zu was, was ich erzählt habe. Und dann hast du ja auch noch zumindest eine kleinere Information.
Genau.
Es ging halt um das Anwerfen meines Autos nach längerer Standzeit und ich habe halt erzählt, dass ich einfach mit dem Booster das Ding angemacht habe ohne Probleme und wir haben dann halt mal die Rückfrage bekommen, ihr erzählt so schön, welchen Booster benutzt ihr denn da? Also ich kann halt nur da für mich sprechen. Ich habe vor einer Weile mal von einem befreundeten Automechaniker die Marke Noco oder Noco empfohlen bekommen. Das ist ein amerikanischer Hersteller. Ich glaube, aus Chicago sind die ursprünglich. Die bauen schon seit Ewigkeiten Batterien haben die früher gemacht, aber Batterieprodukte, Booster und so weiter. Und da gibt es mittlerweile ziemlich kompakte, die man auch als Powerbank benutzen kann. Da dachte ich auch direkt wieder an dich, Jörn. Beim Auto benutzen als Camper. Da drin ist eine Taschenlampe tatsächlich eingebaut. Also du kannst mit dem Ding dir ein bisschen Licht machen. Du kannst das Handy damit laden. Du kannst den Wagen mehrfach damit starten ohne Probleme. Und da gibt es halt verschiedene Modelle. Ich habe damals das Modell GB40 Booster Plus, nennt sich das, gekauft. Das ist ein 1000 Ampere Batteriebooster oder Powerbank, wenn du es so möchtest, die dafür gedacht ist, dass du Benzinmotoren bis 6 Liter Hubraum und Diesel bis 3 Liter Hubraum anmachen können sollst. Und durch die Kapazität von diesem entsprechenden Modell sollen 20 Startvorgänge möglich sein. Dann gibt es halt noch ein etwas kleineres, den GB20. Ne, der GB20, der ist nicht für Dieselmotoren geeignet, der macht jeden Benziner bis 4 Liter wohl an, auch bis 20 Mal. Dann gibt es den GB50, also das etwas größere Modell als meins, der hat dann 1500 Ampere, der ist bis 7 Liter Motoren geeignet, da merkt man auch direkt, ist ein amerikanischer Hersteller, 7 Liter Benziner,
ja,
und 4,5 Liter Dieselmotoren. Hat dann aber auch wiederum eine doppelt so starke Taschenlampe drin, also für den Camper wäre das dann wahrscheinlich die Qual der Wahl, und 30 Mal starten pro Akkuladung. Und dann gibt es noch das ganz große Modell von denen, beziehungsweise dazwischen gibt es noch ein 70er, es gibt noch ein kleineres, aber was ich noch erwähnen will, das ganz große, das ist das GB150, 3000 Ampere, 9 Liter Benzinmotoren, 7 Liter Dieselmotoren und 80 Starthilfevorgänge sollen da mit der Akkuladung möglich sein. Und wir haben dann 500 Lumen LED-Scheinwerfer da eingebaut, anstatt 100 Lumen bei den normalen Geräten. Man muss sich das ganze Teil so vorstellen wie so einen kleinen Backstein. Den ich jetzt habe, der wiegt so 200, 250 Gramm so rum. Ist so ein kleiner grauer Kasten, da hast du so zwei, drei Tasten drauf, mit einmal eine Power-Taste zum Einschalten, dann siehst du auch, wie voll ist das Teil noch. Dann hast du einmal diese Taste für die Beleuchtung zu schalten und du hast dann halt zwei Klemmen, ne, so eine schwarze und rote isolierte Klemme, die du einfach dann auf die Kontaktpunkte der Batterie, sei es auf die Batterie selber oder beim 210er hast du ja auch diese Überbrückungspunkte vorne in der Haube drin. Ich mache es meistens tatsächlich unter der Rücksitzbank beim Kombi, da hast du die Batterie, ja, da komme ich tatsächlich besser dran als unter der Motorhaube. Das ist natürlich jeder, wie er es selber mag, ne? Also ich gehe tatsächlich hin und klappe mir den Rücksitz hoch, klemme die an, dann kann ich die vom Kabel her auch so legen, dass die liegen bleiben kann. Dann kann ich vom Fahrersitz aus das Teil anmachen, Motor starten, das Teil abschalten und es läuft. Was bei diesem Teil tatsächlich so für mich persönlich so das Gimmick war, warum ich das Teil ganz gut fand, ich hatte vorher schon mal ein Gerät, das hat halt ja trotz der angegebenen Ampere-Leistung nicht so richtig gut funktioniert, in Kombination beim 210er mit komplett leerer Batterie und dann halt auch keine Möglichkeit zu sagen, dass die Wegfahrsperre sich irgendwie mit deaktiviert. Also er startet halt nicht, weil er nicht genügend Strom hatte. Der hat so eine manuelle Überbrückungstaste, nennen die das. Die kannst du halt zusätzlich aktivieren. Dann deaktivierst du verschiedene Mechanismen, der misst halt Überspannung, hat einen Verpolungsschutz und so weiter. Damit schaltest du das alles komplett aus und der gibt die volle Akkuladung direkt auf die Klemmen. damit kriege ich den Wagen immer an, ohne Probleme. Also manchmal hat er da ein bisschen rumgezickt mit, ich habe gerade erst aufgeschlossen, ohne halt nur mit dem Bartschlüssel, ohne Deaktivieren von Alarmanlage und hin und her. Und da hat er manchmal so ein bisschen rumgezickt. Aber wenn du den, die Klemmen wirklich fest drauf hast, dass du da keine Angst haben musst, die rutscht ab und kommt an die Karosse oder so, gehe ich da tatsächlich mit dieser manuellen Überbrückungstaste drauf los und dann startet der sofort. Also habe ich noch nie ein Problem mit gehabt. Und wirklich eine Akkuladung kannst du über USB, über irgendein Netzteil laden. Ladekabel ist dabei, Netzteil nicht. Ist halt ein USB-C-Eingang und ein USB-A-Ausgang bei dem neuesten Modell. Bei dem älteren Modell, was ich noch habe, ist beides USB-A, aber bei dem neueren ist es gemischt. Obwohl, zumindest laut Datenblatt. Und du kannst halt das Ding wunderbar laden, Handyladenetzteil. Und ich habe das halt eigentlich auch immer im Auto oder halt im Hausflur bei uns liegen. Und ob das jetzt der Kleinwagen von meiner Freundin ist, ob es der Benz ist, ob es schon mal der Firmenwagen vom Kollegen war oder halt also wirklich Diesel, Benziner, alles gemischt, bisher immer komplett problemlos. Und definitiv mehrere Startvorgänge waren möglich, selbst bei kompletter toter Batterie und Minusgrade Außentemperatur. Also von dem Teil bin ich tatsächlich total begeistert. Und das Modell, was ich mir damals gekauft habe, liegt so um die 100 Euro. Wenn sie im Angebot sind, kriegst du sie schon mal so für knapp 100. Aber so der reguläre Preis pendelt sich so bei 115 wohl ein. Aktuell auf Amazon 120. Also das schwankt so ein bisschen. Aber ich finde, das ist mega gut investiertes Geld, wenn man da schon mal Probleme mit hat. Und ja, das teuerste liegt bei 250.
Also tatsächlich, das sind wirklich, das ist natürlich ein Mega-Knaller. Das muss man wirklich sagen, dass der da solche, so eine Anzahl an Startversuchen dann, ich meine, man braucht jetzt nicht 80 Mal starten, ist schon klar, aber das ist schon Wahnsinn, was da an Dampf da drauf ist. Ne? Und das für die kleine Baugröße.
Ja, also das Ding ist wirklich, wenn du so einen kleinen Backstein nimmst oder für die etwas Älteren unter uns, Nokia Communicator früher, dieses Aufklapp-Smartphone, ne? Ein Tacken höher, aber so ein Backstein ist das halt auch. Ein kleines bisschen höher ist das Teil, ne? Und wie gesagt, du kannst halt zur Not dein Handy nochmal mit ein bisschen nachtanken oder wenn du mit dem Wagen liegen geblieben bist, Stromprobleme, du kriegst ihn wieder an, Handy vielleicht gerade noch leer, kannst du damit noch nachladen und ja, es ist mega. Also du hast dabei halt wirklich diesen Booster, dann hast du diese abnehmbaren Klemmen, die kannst du noch abziehen, ne, die sind mit dem Stecker. Mhm. Das USB-Geladekabel ist dabei, ein Benutzerhandbuch, wow, brauchst du einmal lesen. Und das Ganze ist in so einer Mikrofaser-Stofftasche. Stopfst du alles rein. Ich habe das eigentlich immer in der Tür, so in diesem Türfach drin und also wenn da was ist, auch ich lade das Teil, leg's dann ins Auto, dann ist mal kalt draußen, ne, der Wagen springt nicht an. Du kannst das Teil tatsächlich für zumindest einmal an, selbst wenn das Ding fast leer ist, einmal an, kriegst du trotzdem den V8 Benz. Kein Problem.
Also ich habe tatsächlich auch so eine Powerbank, ist es ja dann so nicht, aber so ein Booster habe ich tatsächlich auch. Ich kann jetzt nicht sagen, welcher Hersteller das ist, aber das hört sich natürlich um Weiten, also ich sag mal für ein, zwei, dreimal starten reicht meins auch, aber auch mit Taschenlampe ist es auch, aber eben nur eine ganz kleine Funzel, also das ist, finde ich schon interessant, was du da hast.
Ja, also tatsächlich, die bauen tatsächlich halt auch für die Professionals, will ich es mal sagen, also die geht von der Bauform, die ich jetzt genannt habe, sind die normalen, diese die für den Consumer-Bereich quasi herstellen. Die gehen aber so weit, wie wirklich diese aussehen wie die alten tragbaren Telefone mit dem Henkel, die dann wirklich der Automechaniker zum Auto trägt. Das Ding ist dann so groß wie ein Kofferradio und dann hat er da seine Klemmen und dran. Und genau, also sowas stellen die halt auch her. Also die gibt es wohl schon sehr, sehr lange, diese Firma. Ich hatte die gar nicht auf dem Schirm, nur als mir zwei unabhängige Automechaniker sagten, kannst du kaufen, kauf das. Habe ich mir gedacht, okay, dann testest du es mal. Ich habe halt allerdings auch gedacht, so bei 100 Euro, 120, was soll das taugen? Aber es taugt. Also ich habe das Teil gekauft vor dreieinhalb Jahren, November 21, weil ich halt da immer Probleme halt hatte, dass ich den Wagen schon mal halt länger stehen hatte. Hatte ich ja drüber geredet, habe ich euch erzählt. Und seitdem immer ohne Probleme, also mega.
Da habe ich tatsächlich auch noch mal eine kleine Geschichte zu. Ich habe ja früher mir mal so tatsächlich so einen Booster gekauft, der noch so diese ich sag mal, diese was du sagtest, diese Koffertragweise, wo dann die Kabel feste dran sind. Das Ganze neu gekauft, weil ich dachte, das macht Sinn, es stehen zu haben. Und das war so vor der Zeit, beziehungsweise gab es wahrscheinlich schon diese kleinen Booster-Batterien, aber das war mir nicht bekannt. So habe ich mir so ein Teil noch gekauft. Und da hatte ich dann tatsächlich den Akku, oder beziehungsweise bei einem Bekannten war es so, dass wir dann sagten, Mensch, der Wagen muss überbrückt werden, das Ganze machen wir mit dem Ding. Dann habe ich meinen nagelneuen Booster mitgebracht, war ganz stolz darauf und ja, dann hat der Kollege das Ding angeschlossen und in dem Moment, wo wir es dann angeschaltet haben oder ich weiß nicht ganz genau, wo er die Klemme dran gemacht hat, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber wie das gewesen ist, auf jeden Fall knallte es und diese nagelneue Boostereinheit war defekt.
Oh.
Und die Batterie auch.
Schön.
Zum Glück scheint am Wagen nicht alles durchgeknallt zu sein, aber Phase ist, dass nämlich genau die Phasen verwechselt wurden.
Oh.
Und genau, und zwar Hintergrund war der, und da warne ich eindringlich vor, das ist für mich, sag ich mal, als jemand, der jetzt nicht so tief im Business ist, der durchaus noch ganz viel dazu lernen kann, ist aber trotzdem eigentlich klar, dass du die Klemme Plus auf den Pluspol setzt und Minus natürlich auf Minus. Da war es aber so, dass wohl jemand bei dem, das waren 124er auch seinerzeit, dass jemand diese Polabdeckung von der Batterie, die falsche, also die Minus, auf den Plus geklemmt hat und die andere hatte keine.
Super.
Und so ist man, genau, und dann hat man natürlich gesehen, Mensch, die rote Abdeckung, das ist dann ja rotes Kabel, hochgeklappt, ran. Und nicht auf die weitere Bezeichnung geachtet, die dann nicht mehr so gut zu sehen war, weil es eben eine alte Batterie war. Naja, und da war sie ratzfatz und war es eine ganz alte Batterie und war dann quasi Abfall.
Ja, schön. Also das Gerät von Noco hat halt tatsächlich, sofern man das nicht überbrückt, halt auch einen Verpolungsschutz drin, einen Funkenschutz.
Ja.
Da sind verschiedene Sicherheitsmechanismen drin, die halt merken, wenn man es falsch rum angeklemmt hat und so weiter. Das dürfte da eigentlich halt nicht passieren.
Hat das Ding dann irgendwie ein kleines Display oder sowas, das es dann irgendwie noch sagt? Oder wie kriegst du den falsch gepolt mit, sag ich mal?
Der zeigt dir ja, soweit ich weiß, hat der so eine kleine LED oben. Also der hat oben rechts, wenn du das Gerät in der Hand hast, hat es einmal links halt eine weiße LED, die zeigt dir einfach an, ob es an oder aus ist. Zusätzlich, wenn es eingeschaltet ist, hast du rechts so vier verschiedene, also es sieht so ein bisschen aus wie so ein Balkendiagramm, ne? Ganz klein ist unten links, leuchten rot, die zeigen dir an fast leer, dann hast du eine gelbe LED und eine große grüne, die zeigen dir halt an, wie viel Saft noch drauf ist und links daneben ist so ein kleines Ausrufezeichen, das leuchtet dann und sagt dir, irgendwas passt da nicht.
Ja, okay.
Genau, also es gibt auch für diese Booster-Powerbanks gibt es tatsächlich ein bisschen Zubehör. War ich allerdings bisher tatsächlich ein bisschen geizig für. Also es gibt einmal so eine Hartschalentasche. Die finde ich eigentlich ganz nett. Liegt so um die 25 Euro, aber hast halt eh eine Tasche dabei. Was ich aber ganz schön finde für die Leute, die immer mal wieder den Wagen starten müssen, da haben die sich auch gedacht, wir bauen da mal ein bisschen was Zubehör für, dass man nicht immer zur Batterie klettern muss. Es gibt tatsächlich ein Verlängerungskabel. Das ist halt ein Silikonkabel, was mit Kabelösen, so Kabelschuhen gelöst ist, was du fest an die Batterie montierst. Und nach vorne hast du dann noch diesen dicken Stecker, den du dann direkt halt in diesen Booster einstecken kannst. Und kannst das irgendwo, also jetzt beim 210er wüsste ich tatsächlich auch nicht, wo es hinlegen soll, ohne dass ich dann den Rücksitz wieder aufklappe. Es wäre halt eh nicht versteckt. Aber es ist halt so gedacht, dass man das Kabel dran lässt, nicht immer mit den Klemmen fummeln muss. Und dann kannst du einfach dieses Adapterkabel rausziehen, steckst den Booster ein und kannst dann direkt loslegen. Da allerdings.
Wo liegt sowas dann preislich?
40 Euro. Das war es mir tatsächlich bisher noch nicht wert. Also du hast halt muss ich gerade mal hier, da ist das Produktblatt. Du hast halt wirklich diesen Adapterstecker mit diesem Silikonkabel und halt diesen Ringösen. Das Kabel soll so 47 Zentimeter lang sein, wahrscheinlich weniger der Stecker. Das ist daraus leider tatsächlich gar nicht so ganz ersichtlich. Aber also es macht das Ganze ein bisschen einfacher. Ja, weiß ich halt nicht. Und das ist halt komplett verpolungsgeschützt dann logischerweise, weil du den Stecker halt in das Gerät nur in einer Richtung einstecken kannst, wenn du nicht am Anfang schon die Kabel falsch angeschlossen hast.
Das ist eine schöne Lösung.
Ist eigentlich, also das ist wirklich eigentlich ganz schön, aber ja.
Ist natürlich jetzt bei dir mit dem Sitz, Rücksitz hochklappen ja überhaupt kein, also das ist ja schnell gemacht, aber manchmal ist es eben so, dass du doch irgendwelche Abdeckungen noch abfummeln musst und so. Und da ist dann sowas natürlich eine schöne Lösung, dass man dann einfach was macht, wo du dann nur noch ransteckst. Selbst wenn es dann unter der Motorhaube ist, kannst du dann aber eben sagen, hier, das steckt dann nur mal eben ran und dann kannst du zünden. Finde ich gar nicht schlecht.
Ja, was die halt bei diesem Adapterkabel noch dabei haben, ist halt noch so ein Adapter. Du musst dir das beim normalen Gerät vorstellen, das ist so, ja, wie so ein Kaltgerätestecker, so ein bisschen, ne, so ein bisschen knubbeliger. Und die haben, das nennt sich X-Connect, das ist so ein super flacher Adapter.
Stecker.
Der dann, Stecker, so. Genau, der dafür auch gedacht ist, dass du das wiederum mit deren eigenen Akku-Packs verbinden kannst. Also wenn man sagt, man möchte auch darüber halt seine Motorradbatterie beispielsweise, möchte man durch ein Gerät von Noco ersetzen, dann gibt es von denen auch Akkus und halt Batterien. Und die wiederum können über diesen X-Connect aufgeladen werden. Also da haben die so ihr eigenes Steckersystem, was dann da wiederum so das Ökosystem schließen soll, dass man da einmal dann quasi das Ladegerät direkt adaptieren kann oder den Booster, sofern man den dann brauchen würde. Da haben die dann so ihr eigenes Steckersystem.
Ja.
Also das eine nennt sich tatsächlich, das große nennt sich X-Connect XL und das kleine nennt sich tatsächlich nur X-Connect, nachdem die das auf den Markt gebracht haben.
Ja, schön. Schönes Gerät.
Genau, also wie gesagt, das kann ich halt wärmstens empfehlen. Also wenn da einer irgendwie wechseln möchte oder einen Neukauf plant, also da bin ich total begeistert. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es andere Hersteller gibt, die ähnlich gut sind, vielleicht sogar für einen besseren Preis oder eine bessere Leistung. Das habe ich halt nicht verglichen. Die Firma wurde mir halt empfohlen und ich finde Preis-Leistung echt mega. Also ich bin davon total begeistert und total überzeugt.
Das werde ich mir mal genauer angucken und vielleicht ist es für mich eben auch nochmal eine Alternative.
Ja, und wir
was du schon sagst, alles, dass man dann natürlich da so viel haben, mehr damit machen kann.
Ich finde es einfach toll. Ich bin total begeistert von dem Teil. Also das Einzige, was man da so verbessern könnte jetzt für mich, dass man, also mir ist klar, dass das Gerät absichtlich nicht größer ist, aber wenn das Gerät einen Takt größer wäre, dass man vielleicht diese losen Ladekabel dann noch irgendwie mit reinlegen könnte und hätte alles zusammen. Dafür haben sie halt sich die Lösung mit der Tasche sich dafür entschieden, wenn man jetzt natürlich diese Ladeklammern da noch irgendwie in das Gerät reindrücken könnte oder ne, die wären halt nicht noch lose dran, fände ich es tatsächlich noch einen Tacken cooler, aber es ist halt absichtlich so gemacht, dass es nicht so riesengroß ist. Ne? Das ist halt, also es hat einen Grund, warum die es so gebaut haben. Aber das wäre so das Einzige, was ich halt sagen würde.
Ja, das ist bei meinem aber genauso auch, dass das Kabel tatsächlich extra rumflattert, ja. Da sind sie wohl in Sachen Bauform einfach, wollen sie möglichst klein. Na gut, dann hast du halt ein Kabel extra, ne?
Ja, also mir erschließt sich auch, warum sie es so gebaut haben. Und das ist auch in Ordnung ja, so. Ja. Aber wie gesagt, das wäre auf hohem Niveau so das Einzige, wo ich sagen würde, da könnte ich mir was vorstellen.
Verdammt, mein Telefon klingelt.
Was ist denn da los? Hallo, Sie sind live. So,
ja. Ja, ich habe es mal leise gemacht.
Jetzt dran gehen müssen und fragen, welche Powerbank benutzt du denn? Hä? Was?
Tatsächlich war es meine Tochter und ich glaube, die benutzt noch keine Powerbank.
Ja, aber der können wir doch dann wärmstens was empfehlen, so fürs, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, fürs erste Auto, zweite Auto, halbste Auto.
Sie ist 16.
Ja, dann geht's doch bald los.
Sagen, da kann ich mir noch 2 Jahre Zeit lassen mit Empfehlungen.
Ja, ein Bekannter hat gerade seine A-Klasse verkauft für 500 Euro, die wäre vielleicht was gewesen.
Das wäre was gewesen, ja, zum Angucken.
Ach, ja, ich finde die gar nicht so verkehrt. Gut, wie gesagt, wir verlinken das alles. Wir schicken euch da alle Links in die Shownotes rein. Dann könnt ihr euch Adapterkabel und die ganzen Geräte mal anschauen. Und auch da freuen wir uns, wenn ihr über unseren Amazon-Link drauf geht. Dann kriegen wir halt noch eine kleine Umsatzprovision, falls ihr euch dafür einen Kauf entscheidet. Und der Preis des Produktes wird für euch natürlich nicht höher. Sprich, ihr bezahlt das Gleiche wie immer, nur wir haben ein bisschen was davon. Da würden wir uns natürlich freuen.
Ich habe übrigens auch noch eine Kleinigkeit anzumerken. Wir haben ja noch darüber gesprochen, was mit dem Luftmassenmesser, wenn der getauscht wird, wie die Einstellungen funktionieren und so weiter. Das Ganze habe ich mir jetzt nochmal genauer durchgelesen und es ist so, dass da doch einige Sachen zu beachten sind. Messpunkte bzw. eben auch Messwerte, dann bei der Montage, welche Schrauben eben wie wo gelöst werden. Das Ganze, das ist dann doch, um es jetzt hier einfach, ich sage mal, im Detail zu erklären, das würde dann sicherlich eine ganze Folge hier vom Podcast sein. Da haben wir uns dann jetzt doch nicht entschieden, das ist ja auch Quatsch. Es ist so, dass es Sinn macht, diesen Luftmassenmesser, die Einstellung und so weiter, meine ich, das Ganze online zu stellen, also einen Link da zu lassen, dass ihr dort draufklicken könnt und dann nochmal ganz genau das Ganze ansehen könnt, wie das Ganze eingestellt wird und wie es überhaupt natürlich demontiert wird und der neue dann wieder montiert wird. Das ist doch zum Erklären, würde es wie gesagt einfach den Rahmen hier sprengen und dann denke ich, da macht es einfach Sinn, dass wir den Link online stellen, dass jeder dann da selber nochmal nachlesen kann, wen es interessiert oder wer eben diese Hilfe braucht. Ansonsten denke ich, wäre es zu langatmig, das Ganze für eben die Kollegen oder die Interessierten, die aber eben am Podcast interessiert sind, aber wiederum eben das Problem mit dem Luftmassenmesser nicht haben.
Ja, aber die können doch dann halt einfach mal 4 Stunden kurz weghören. Das ist ja auch kein Problem.
So auch. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, wir machen das lieber mit dem Link.
Ja, ich denke auch. Wir verlinken euch das Ganze. Da gibt es eine relativ schöne Zusammenfassung. Und ja, ich glaube, das ist deutlich zielführender. Ich habe da halt auch mal grob drüber geschaut und das einfach erzählt zu bekommen, also das gibt meine Gehirnkapazität tatsächlich nicht her, da irgendwas zu verstehen. Also man muss da schon zu lesen, Bilder sehen und ja. Dann kann man da auch was verstehen, wenn man das möchte. Und ansonsten bleibt da tatsächlich relativ wenig hängen, gehe ich auch mal von aus.
Also ich denke auch, das muss man einfach so, ich sag mal in Anführungsstrichen, Schritt für Schritt dann durcharbeiten. Wenn man da jetzt nicht so sehr den Plan von hat, dann macht es einfach Sinn, diese Anleitung sich herzunehmen und das dann wirklich Schritt für Schritt zu machen. Wenn wir jetzt anfangen, hier das Ganze so runterzubrechen auf, ich sag mal, überspitzt auf 3 Sätze, dann glaube ich einfach, muss man hinterher sowieso lesen.
Ja.
Das würde nicht ausreichen.
Das denke ich auch. Gut, dann haben wir doch beide ein bisschen unsere Hausaufgaben gemacht. Und der geneigte Zuhörer der vergangenen Woche wird jetzt sagen, ey Moment, da waren doch noch andere Hausaufgaben. Da ging es so ein bisschen um die Problematik richtig. Mit den Versicherungen und wie so eine Versicherung auf so einen Brandschaden an einem 3-Millionen-Euro AMG reagiert. Ich habe direkt am nächsten Tag meinen Versicherungsmenschen mal angerufen. Ja, der ist in seinem wohlverdienten Urlaub, den habe ich im Urlaub gestört. Wir müssen jetzt warten, bis sein Urlaub durch ist. Dann werden wir da ein bisschen weiter drauf eingehen können. Und ich glaube, du hattest ein ähnliches Problem dabei, oder?
Ganz genau. Also ich habe tatsächlich meinen Versicherungsvertreter auch versucht anzurufen. Und der ist tatsächlich auch im Urlaub. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, ne?
Und dann hören wir mal. Jörn, sorry. Ich merke, ich habe zu wenig getrunken. Ich weiß noch, wie du heißt, aber es ging mir gerade nicht gut von der Zunge. Wir hatten halt auch darüber gesprochen, dass wir da jetzt keine konkreten Empfehlungen geben wollen. Es gibt so viele Versicherungsgesellschaften und Unternehmen und da muss jeder gucken, wie komme ich damit klar, welche Menschen sind da vielleicht hinter. Brauche ich vielleicht nur eine Online-Versicherung, brauche ich gar keinen Berater, dann ist das nochmal was anderes. Da muss man natürlich wirklich einfach nur gucken, was steht auf dem Papier, was kriege ich für mein Geld und alles andere kann man echt schwierig da irgendwie empfehlen.
Das ganz klar steht und fällt. Ganz klar steht und fällt das immer mit dem Vertreter. Das sehe ich ganz genauso. Und wenn da erstmal oder wenn da jemand das Vertrauen gefasst hat, dann natürlich müssen die Produkte auch stimmen, aber da setze ich mal voraus, dass bei den meisten Versicherungen, dass es da überall irgendwo mal gute Produkte gibt. Und das Ganze steht und fällt eben mit dem Engagement der Vertreter. Das sehe ich auch so. Und deswegen, wie du schon sagst, sehe ich auch so. Das ist, ja, man kann die Person, könnte man empfehlen, aber wie gesagt, das muss jeder auch für sich so ein bisschen in seinem privaten Umfeld vielleicht erfragen und weil sonst kommen dann die bösen Kommentare dann hinterher, dass das dann eben heißt, wen hast du da empfohlen? Also das kommt ja auch dazu. Es ist ja manchmal einfach so eine menschliche Sache ja auch.
Genau, das ist richtig. Und auch gerade halt bei dann Unternehmen, die halt überregional arbeiten, ist das ja dann auch mal ein bisschen schwierig. Ne? Natürlich könnte ich auch jetzt dir meinen Menschen da empfehlen und er könnte dir selbstverständlich auch eine Versicherung verkaufen. Aber die Gesellschaft, die dahinter steht, möchte dir ja dann trotzdem deinen Ansprechpartner vor Ort irgendwie zuordnen, was dann tatsächlich ein bisschen schwierig ist.
Genau.
Gut, dann haben wir das doch auch. Von unserem Zettel so halb gestrichen. Ne? Mach mal so ein Ausrufe- und Fragezeichen hinter, dass wir da dann nochmal nachhaken.
Da kommen wir nochmal drauf zurück.
Genau, da geht es dann nochmal weiter. Wie sah es denn jetzt in der vergangenen Woche so ein bisschen in der Mercedes-Welt aus? Also tatsächlich ist gar nicht so viel passiert, zumindest nicht so viel so richtig Erzählenswertes. Also in den Newslettern, die mir immer mal so ins Postfach flattern, da stehen natürlich immer Dinge drin. Da war aber jetzt tatsächlich gar nicht so was Interessantes bei. Ich habe aber trotzdem mal so eine News da rausgepickt und noch was mitgebracht, was tatsächlich jetzt schon ja, gut 14 Tage alt ist, aber wir noch gar nicht drüber geredet haben, weil ich mir diesen Artikel jetzt erst tatsächlich mal so richtig zu Gemüte geführt habe und habe festgestellt wiederum, der schließt sich tatsächlich mit einem Thema von dir, von letzter oder vorletzter Woche. Da wollte ich dann doch nochmal zumindest grob drauf eingehen. Worum geht's? Es geht tatsächlich jetzt um den Produktionsstart vom neuen Mercedes CLA im Werk in Rastatt. Und da wurde tatsächlich relativ aufwendig die ganze Produktionsstrecke ein bisschen umgebaut, damit man jetzt ein Band hat, wo man den CLA produzieren kann. Die Besonderheit dabei ist jetzt tatsächlich, dass erstmals da ein Auto vom Band läuft, was in allen Motorisierungen, nenne ich es jetzt einfach mal als Oberbegriff, da montiert werden kann. Sprich, da läuft sowohl der Benziner als Hybrid oder reines Elektrofahrzeug, alles von einem Band. Die können hintereinander jetzt wohl produziert werden. Wie das Ganze im Vergleich aussieht, was da konkret umgebaut worden ist, da haben wir auch ein paar Fotos, das verlinken wir euch, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beschreiben, das wird man wahrscheinlich beim Anschauen tatsächlich besser sehen können. Aber interessant ist halt, wie gesagt, dass halt da der Weg gegangen wird, Produktion in einer Straße, ganz egal welche Motorisierung, das knüpft halt so ein bisschen an, wo wir ja so ein bisschen über die elektrische G-Klasse gesprochen haben, dass man da ja wirklich das Elektroauto quasi in den Benziner umgebaut hat und dass man da keine neue Idee gefahren hat, dass man irgendwie mit einer Sandwich-Bauweise oder was auch immer da irgendwie zusammengeht und dass man relativ flexibel da was umbauen kann. Den Weg geht man jetzt tatsächlich da eher bei der neuen Produktion vom CLA, dass man quasi eine Bodengruppe hat, wo halt, ich nenne es jetzt mal einfach, alles möglich ist. Genau, also wie gesagt, diese News ist jetzt so 14 Tage her, das ist schon alles gestartet, die ersten Fahrzeuge für das Mitarbeiterkontingent sind da auch schon produziert worden, die ersten Fahrzeuge sind auch schon durch, nur mir ist jetzt tatsächlich da dieser Artikel nochmal ins Auge gefallen, weil, erinnerst du dich noch, du hast uns doch von dem Batterie-Recycling-Werk erzählt und uns ja, davon genau. Ein bisschen was erzählt aus Kuppenheim. Und tatsächlich ist es halt so, dass das Werk in Kuppenheim, das war mir auch gar nicht klar, ich habe mich mit diesen, ich nenne es jetzt mal Teilzulieferwerken, tatsächlich noch nie so beschäftigt, aber das Werk Kuppenheim ist eigentlich ein Presswerk, wo verschiedene Rohbaukomponenten hergestellt werden, Karosserieteile in einem gewissen Maße und dieses Recyclingwerk ist quasi da dran gebaut worden. So, und tatsächlich wird aus diesem Werk in Kuppenheim, wird jetzt die CLA-Produktion in Rastatt mit verschiedenen Rohbaukomponenten, Karosserieteilen und auch Teilen aus der Recyclingfabrik wohl versorgt, um da dann halt arbeiten zu können. Das war mir tatsächlich nur aufgefallen und ich dachte so als News passt das, wenn man da quasi wieder so den Ring schließen kann zu einem Thema, was wir in der Vergangenheit dann schon mal besprochen haben. Das fand ich ganz nett, dass man da dann auch schon sieht, dass die Batterie-Recycling-Anlage tatsächlich entgegen dem, was wir noch so betitelt hatten, am Laufen ist und scheinbar gibt es da doch schon mehr Arbeit, als wir so gedacht haben.
Ja, das hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, dass die ja schon einen Schritt weiter dann sind. War mir jetzt auch nicht bekannt.
Gut, so das Zweite, was wir da haben, finde ich tatsächlich auch mal ganz interessant. Also die Elektromobilität startete und fiel ja eigentlich so mit der, ja, ich finde, guten Software von der Firma Tesla. Gut und Tesla kann man heute in einem Satz ja schon gar nicht mehr so gut verwenden, ist eher irgendwie so, hat so einen Beigeschmack. Aber was Tesla schon immer gut gemacht hat, war Software und Ladeinfrastruktur. Da hakt ja eigentlich jeder Hersteller hinterher. Man hat ja diese Power Charger, man hat eine Navigation in den Teslas, die einem genau sagen, ey, du fährst von Köln nach Bremen, du musst zweimal anhalten zum Nachladen. Du fährst nach 20 Minuten an die Zapfsäule 2 in Rasthof XY und da kannst du dann laden, weil dann ist das Auto, was gerade da am Laden ist, ist weg und dann ist da für dich Platz und so weiter und so fort. Also eine mega Ladeinfrastruktur haben die da aufgebaut, die auch echt gut funktioniert und relativ problemlos funktioniert hatte. Und Mercedes geht da tatsächlich jetzt auch hin, dass die eigene Säulen aufbauen. Es gibt eine Kooperation mit der Autohofkette 24 Autohöfe, habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ich weiß auch nicht, ob das
natürlich auch nicht
neu ist. Das geht auch tatsächlich aus dieser News nicht ganz hervor, aber es kommen Ladeparks mit Schnellladesäulen bis 400 kW Ladeleistung, alles barrierefrei, immer in Kombination mit Gastronomie und Serviceangeboten. Und das werden halt so Autohofstandorte sein. Aktuell geplant sind im Oberpfälzer Raum irgendwie 10 Stück davon. Klingt jetzt erstmal nach nicht viel, aber man muss ja mal irgendwo anfangen. Und da gehen dann jetzt die ersten Autohöfe ins Netz. Und was wir da tatsächlich dann wieder haben, ist, dass dieses Ladenetz nennt sich MB Charge Public. Das ist so die Ladenetzbezeichnung, die ist halt nicht nur für Mercedes-Benz-Fahrer offen oder Fahrerinnen, sondern auch für alle Automarken. Allerdings hast du als Mercedes-Fahrer und Fahrerin die nahtlose Integration in das digitale MBUX. Das ist halt auch komplett integriert. Du wirst darüber die Ladesäulen aufrufen können, du wirst da Ladesäulen schon reservieren können. Und so weiter und so fort. Du kannst Routen anlegen, Ladestopps berechnen und so weiter. Also ich stelle mir das tatsächlich genauso vor, wie es im Tesla schon seit Jahren funktioniert. Ja, wo halt andere Autohersteller echt noch hinterhergehakt haben. Ich glaube, da wird man da jetzt wirklich mit aufholen. Und du kannst halt ganz bequem über die Mercedes-Benz-App kannst du wohl bezahlen. Du kannst direkt über dein Board, ich wollte Command-System sagen, aber über deinen schönen großen Bildschirm in den neuen Autos kannst du wohl das Ganze bedienen und laden oder du kannst dir eine MB Charge Public Ladekarte besorgen, um deine Fremdfabrikate laden zu können oder du kannst irgendwelche Ladekarten wohl auch an die Säule halten, wie man es jetzt schon von so Fremdanbietern kennt, dass du da mit so einer Ladenetzkarte, die mit irgendwelchen Unternehmen zusammenarbeiten, da dann halt dein Auto geladen und den Strom halt bezahlen kannst. Und das soll tatsächlich ausgebaut werden, extrem groß. Diese Ladeparks sollen sich auch an bestehenden öffentlichen Ladepunkten sollen die dazukommen. Ich stelle mir das halt auch so vor wie Rasthöfe, wo einfach dann Tesla mal 2-3 Säulen einfach hingeklatscht hat. So liest sich das für mich, dass das geplant ist. Und bis zum Ende des Jahrzehnts möchte man mehr als 10.000 Schnellladepunkte weltweit aufgestellt haben. Ich bin gespannt.
Naja, das ist auch ambitioniert.
Ja, also das klingt schon nach einem großen Projekt. Kostet halt auch alles ein bisschen Geld, ne? Aber muss man tatsächlich mal schauen. Ich denke, es geht in die richtige Richtung. Wie gut das funktioniert, ist natürlich die andere Frage, ne?
Da bin ich dann gespannt, wie es jetzt mit den ganzen Ladepunkten und so weiter weitergeht, weil ich sag mal so, die Tendenz hat sich eigentlich jetzt eher so, also zumindest, ich komme ja nun aus Bremen, wir haben hier ein Mercedes-Werk, abgezeichnet will ich nicht sagen, aber man hat eher so das Gefühl, dass, oder kriegt hier und da mal was mit, dass die Zahlen doch eher rückläufig sind und jetzt, also wie gesagt, das ist so das, wie ich das empfunden habe, und jetzt dann dieser Plan dann doch irgendwie mit der Elektromobilität dann so weit, also die Zahlen für Elektromobilität meine ich natürlich, Säulen jetzt zu stellen, das ist natürlich dann, ja, das ist ja dann im Grunde ganz anderes Zeichen. Und da habe ich, also da sage ich mal, da werde ich das wahrscheinlich gar nicht so richtig wahrgenommen haben, wie es dann vielleicht steht. Also da wollte ich nur sagen, die Wahrnehmung ist dann doch eine ganz andere erstmal gewesen für mich. Und das ist interessant, dann sowas nochmal von der anderen Seite eben zu hören.
Ja, also wie gesagt, ich kann halt auch nur als nicht selbst Betroffener da drauf schauen. Ne? Also ich kriege halt mit, was Freunde und Bekannte so fahren und was die da dann so erzählen, was dann da so Probleme und Vorteile sind. Und es war ja tatsächlich so, dass in den letzten Jahren am unkompliziertesten war es halt wirklich, einen Tesla zu fahren und zu laden. So, du hast eine mega Infrastruktur gehabt, du hast ein super Ladesystem gehabt und du hast eine super Software gehabt. So, dann hattest du Fremdanbieter-Ladesäulen, die damit nicht kompatibel waren. Dann hattest du irgendwelche Ladekarten von irgendwelchen Verbänden, die in einem Verbund mit verschiedenen Anbietern gearbeitet haben. Die gingen aber auch nicht an jeder Säule. Dann gingen die hier nicht, dann gingen die da nicht.
Ja.
Dann war die Säule nicht in Ordnung. Dann, du hast halt mega viele Probleme gehabt. Und dass da jetzt ein Automobilhersteller hingeht und sagt, ey, wir packen das an und bauen da selber mal was für unsere eigenen Kunden, das kann ich schon nachvollziehen. Wobei ich tatsächlich so ein Ladesäulen, die Problematik, die sehe ich eigentlich auf Landesebene. Also das müsste eigentlich eher auf einer ganz anderen Ebene müsste das eigentlich geplant und umgesetzt werden. Und ja, das sehe ich halt aktuell gar nicht. Ne? Also du hast einen Aldi, einen Lidl, einen Edeka, einen Baumarkt, der sich selber Säulen hinstellt, was ja auch sinnvoll ist. Aber ich finde halt, ja klar, es ist eine Finanzfrage, braucht man nicht drüber reden. Aber grundsätzlich finde ich doch, ist doch die Zukunftsinvestition daran, dass der Bürger gerne bitte auf Benziner und Diesel verzichten soll, bitte ein umweltfreundliches Fahrzeug fährt, was aktuell nach aktuellem Kenntnisstand halt die E-Mobilität sein kann und sein soll, muss ich doch dem Bürger bitte anbieten, du musst unkompliziert irgendwo dein Auto laden können. So, und alleine das, ich wohne jetzt zwar an der Kölner Grenze, nicht direkt in Köln, ein bisschen, also wenn ich ländlich sage, wird wahrscheinlich der Urkölner aus der Stadt wird halt lachen. Es ist schon Stadt, es ist nicht Land, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, wenn man das im Großstädter sagt. Aber es ist alleine so, dass du hier im direkten Umkreis, ich könnte nirgendwo das Fahrzeug laden. Also ich hätte bei uns zu Hause gar keine Möglichkeit, klassisches Mehrfamilienhausproblem, es gibt keine Ladesäulen, noch nicht, und wenn der Vermieter sich dafür entscheiden würde, wir bauen welche auf, mein Auto steht auf der Straße, weil mein Auto gar keinen Platz am Haus hat. So, hätte ich die Möglichkeit nicht. Gut, bei uns auf der Firma könnte mein Chef sagen, hau mal eine Ladesäule hin, wäre kein Thema, aber die wäre dann erstrangig halt mal für einen Firmenwagen gedacht und nicht für mein privates Auto. So, dann könnte ich ein Stück weiter hoch die Straße, da ist ein Edeka, der hat sich jetzt zwei Säulen hingestellt, die sind seit anderthalb Jahren nicht in Betrieb, weil irgendwelche Ersatzteile für den Wechselrichter fehlen, da einfach nichts passiert. So, dann hättest du die nächste Möglichkeit beim Aldi dich hinzustellen, wo du aber auch nur logischerweise für die Dauer des Einkaufs eine gewisse Zeit stehen dürftest, wäre aber auch nicht fußläufig erreichbar, auch keine Möglichkeit. Also das ist alles schon viel zu kompliziert. Das müsste irgendwie mit einer Lösung, die wir wahrscheinlich noch gar nicht haben, müsste das Ganze viel, viel einfacher sein.
Ja, ich habe hier tatsächlich jetzt gestern, bin ich gerade an der Straße langgelaufen, hier mitten in Bremen, mitten in der Stadt. Da ist dann, ich sag mal, der Fußweg an der Straße entlang, der ist 1,5 Meter oder so ähnlich. Und die Autos, die stehen dann eben beidseitig geparkt an der Straße. Und da ist dann wohl ein Hausbesitzer, das sind dann eben diese Altbremer Reihenhäuser. Und da ist dann ein Kabel vom Haus über den Fußweg gezogen worden und dann der Wagen steht dann eben an der Straße und wird da dann über Nacht geladen. Und dieses schwarze Kabel, was da eben auf dem Fußweg liegt, das habe ich jetzt am Tage gesehen. Aber die Frage ist eben, ob man das über Nacht sieht. Wenn es da dunkel ist, weil da eben die nicht gerade eine Laterne genau drüber stand, sondern eben irgendwie die nächsten, weiß ich, 15, 20 Meter oder so stand dann irgendwo eine Laterne. Und das weiß ich nicht, ob das nicht am Ende irgendwie auch zu Problemen führt, wenn dann da Leute unter Umständen stürzen oder ich weiß es nicht, irgendwie Fahrrad fährt rüber, bremst in dem Moment oder so. Das sind so Gedanken, wo ich dann mal weiterspinne und ich sag mal, da ist zumindest die Gefahr, dass da irgendwie Stürze sind und so weiter, ist da ja schon gegeben. Das heißt, so richtig ein Zukunftsmodell ist das in meinen Augen so jedenfalls nicht.
Nee, das ist ja halt auch wieder, da hat man sich irgendwie was zusammengebastelt und hier reicht doch und geht doch. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Das sehe ich hier tatsächlich auch immer mal wieder. Was es allerdings als Pilotprojekt in Köln gab, ich glaube, das läuft auch noch. Das hatte man im
boah, ich glaube, das war sogar schon 23. Da hatte man halt die Idee, wie können wir halt irgendwie in der Innenstadt irgendwie so Lademöglichkeiten bieten. Da hat irgendeine Stadt es hingegangen, hat das mal getestet, dass man quasi sein Ladekabel in Laternen stecken kann. In Köln allerdings hat man halt so ein Pilotprojekt gestartet. Da hast du im Randstein, im Fußweg, hast du so eine Metallblende drin. Da kannst du einmal dein Ladekabel einstecken und hast dann halt einen Scanpunkt für deine Ladekarte. Und das Auto kannst du halt direkt dran stellen, Kabel ganz kurz einstecken ans Auto, den Rest unters Auto. Und das hatten die so als Pilotprojekt tatsächlich mal gestartet. Was daraus geworden ist, habe ich tatsächlich nicht mehr gelesen. Das fand ich tatsächlich erstmal so grundsätzlich als ziemlich gute Idee.
Generell ja, ist die Frage natürlich, wenn es so am Rinnstein, gut, da müsste man es wahrscheinlich ein bisschen hochsetzen, aber wenn jetzt Winter, Schnee und so weiter ist, dann wird es wahrscheinlich wieder schwierig. Aber so generell jetzt erstmal über die Höhe braucht man sich dann ja, oder kann man sich im zweiten Step Gedanken machen, ob man da jetzt dann, ich sag mal, einen Pfahl hinstellt, wo das dann oben dran ist oder sowas, dass man da irgendwie dran mit arbeiten kann. Aber wenn die Infrastruktur erstmal so weit wäre, dass eben die Kabel hinterm Rinnstein liegen, dann kann man ja über weitere Lösungen denken.
Genau, also die Überlegung dabei war halt, dass man sagt, ey, so Ladesäulen und Kabel und Zeug, das macht das Stadtbild kaputt. Und diese Lösung ist halt gedacht, dass man halt möglichst nichts davon sieht. Und in der Bedienung hast halt das Kabel wirklich bodennah und direkt am Fahrzeug. Da sollte ja sowieso keiner lang torkeln und stolpern, dass das ein Problem darstellen soll. Was die auch direkt vorgestellt haben, war so, die hatten es selber Dummy-Bordstein genannt, dass man halt im Rohbau, wenn man halt den Weg pflastert, schon das vorsehen kann, dass man da später dann so eine Lademöglichkeit nachrüstet und man hat halt schon so einen Platzhalter quasi da eingebaut.
Mhm. Hast du das mitgekriegt oder schon davon gehört, dass die, ich überlege gerade, in Richtung oder von Kiel kommend Richtung Bremen, da gibt es diese Teststrecke, das ist jetzt allerdings im Moment eine Teststrecke für LKWs.
Ach ja, das induktive Laden, meinst du? Ah nee, noch was anderes. Ich habe was von einer induktiven Ladespur, habe ich mal gelesen, jetzt vor kurzem.
Nee, es gibt hier eine Teststrecke, da sind dann im Prinzip wie Straßenbahnen in der Stadt irgendwo, wo die dann diese Oberleitung haben. Mhm. Da haben die rechte LKW-Spur. Da ist dann eine Oberleitung, es geht irgendwie über, ich glaube, 10 Kilometer oder so. Da ist eine Oberleitung gezogen, die dann eben die LKWs, die können dann den Stromabnehmer hochfahren, wenn sie auf der Spur fahren und können dann entsprechend diese 10 Kilometer, ist es, wie gesagt, es geht ja jetzt nur um eine Teststrecke, wollen die oder laden die dann halt den LKW wieder auf. Ob das jetzt natürlich, ich sag mal, zum Fahren und Laden, ob das einfach nur bedeutet, dass er dann die Strecke quasi ohne Batterie fährt, also sprich das, was er aufnimmt, auch direkt wieder verbraucht, das weiß ich alles nicht. Oder ob eben Plus drin ist, dass er auch aufgeladen hat nach der Strecke, das weiß ich alles nicht. Das Stadtbild, naja, ich meine, Autobahn zerstört das Stadtbild natürlich generell schon, die läuft nicht durch die Stadt, ist auch klar, aber das sieht jetzt natürlich in dem Bereich auch extrem spektakulär aus, diese ganzen Seile und eben wie gesagt die Oberleitung auf beiden Seiten, dann Masten, ohne Ende Masten in dem Bereich, also das ist schon ja, viel Draht in der Luft. Da, also es ist schon, ja, die Autobahn ist schon, sag ich mal, die zerschneidet natürlich die Natur, aber dann mit diesen ganzen Mastgeschichten, die da noch umzu sind, das ist schon optisch nochmal eine ganz, ganz große Schaufel obendrauf, von wegen nicht so schön im Bild. Naja, Autos, ich meine, Autobahn gibt es natürlich, ist nicht die Frage, aber durch die Masten wird es dann noch hässlicher.
Ja, das stimmt. Ich habe, während du das gerade geschildert hast, gerade mir den Artikel rausgesucht. Also das ist tatsächlich jetzt im letzten, diesen Monat ist es gerade gestartet, auf der Autobahn A6 in Bayern. Da wird jetzt ein induktives Laden, wie man es ähnlich vom Handy kennt, auf einem Teststück dieser A6 geprobt, dass du mit einer entsprechenden Fahrzeugkonfiguration auf dieser Spur induktiv laden kannst. Das heißt, während dem Fahren über diese Spur lädt sich dein Fahrzeug auf. Du hast keine Oberleitung, keine Kabel, kein gar nichts, keine Gefahrenstellen, will ich es mal nennen. Du fährst einfach mit deinem Auto über diese Spur und es wird gleichzeitig induktiv geladen.
Ja. Also das ist natürlich, ich weiß nicht genau, wie das mit dieser induktiven Laderei ist. Ich kenne es jetzt nur vom Handy.
Genau, das ist genau das Gleiche.
Da wird der Akku natürlich relativ warm, langsamere Ladezeiten.
Korrekt.
Aber wenn es das dann eben ist. Ich sehe aber gerade diese, ich habe das gerade mal gegoogelt, also diese E-Highway nennt sich das Ganze, was ich jetzt erzählt hatte.
Mhm, okay.
Das ist hier ein Testbetrieb, also das ist erledigt, dieser Testbetrieb. Das heißt, wahrscheinlich wird da jetzt gar kein Strom mehr auf den Leitungen sein. Aber ich bin da kürzlich halt gerade vorbeigefahren. Also da sind diese ganzen Masten und diese ganze Verdrahtung und so weiter, ist noch alles da. Das war seinerzeit auf der A1 in Betrieb. Also wie gesagt, zu sehen ist es noch. Das war auf der A1. Ich sehe aber gerade auf der A5. Da ist das wohl auch im Bereich Hessen. Da scheint das auch montiert zu sein. Also ich wusste jetzt gar nicht, dass es da noch mehr Testpunkte gibt. Aber das gibt es wohl öfter. Auf der A5 einmal.
Wird geforscht.
Genau, im Bereich Hessen, ja. Gut, naja, also das sind, da wird natürlich geguckt, ich weiß auch gar nicht, das ist wohl schon der Testbetrieb, der ist beendet. Was da jetzt draus geworden ist, kann ich aktuell gar nicht sagen. Das könnte man natürlich nochmal sicherlich da nochmal sehen, wie es ist, aber ja, da kann ich jetzt tatsächlich im Moment gar nichts zu sagen.
Ja, das, was ich tatsächlich gerade eben gar nicht erwähnt habe, was ich eigentlich auch ganz nett finde, um den Kreis wieder zu schließen, also dieses induktive Laden, das ist tatsächlich halt nicht nur im Fahren möglich, das ist halt auch im Stand möglich, sprich man könnte dann auch städtisch gewisse Parkplätze haben, wo man sich einfach hinstellen kann und das Auto dann induktiv ohne Kabel geladen werden könnte. Grundsätzlich würde diese Technik das hergeben.
Ja, jetzt sind wir schon hier komplett im Bereich Elektromobilität unterwegs.
Ich merke das schon, wir rutschen voll in eine Schiene ab, obwohl uns das beide ja eigentlich gar nicht so betrifft im Alltag. Ne? Eigentlich so gar
nicht. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sind wir ja nun komplett weit weg davon mit unseren alten Ottomotoren.
Das ist richtig, ja.
Ja, und da sind wir hier schon ziemlich tief drin in der ganzen Geschichte.
Also ich würde sagen, wir versprechen einfach mal, die nächste Folge reden wir nur von Benzinverbrauch. So richtig.
So, ja, das machen wir. Also das war jetzt mal, wie gesagt, ein kleiner Exkurs in die E-Mobilität. So, was man so am Rande mitbekommt, was wir so mitbekommen haben. Da wollen wir es auch erstmal gut sein lassen mit.
Genau, aber für mich und auch wahrscheinlich für dich wäre es super interessant. Schreibt doch mal so ein bisschen eure Meinung. Was haltet ihr davon? Ja, ist das die Zukunft oder wie seht ihr das? Seht ihr das kritisch? Der eine oder andere sagt, ja, eigentlich schon, aber die Akkus und so weiter, haben wir auch schon in der ersten Folge, glaube ich, drüber gesprochen. Also da wird es hingehen, definitiv. Dass man immer noch optimieren kann und dass Produktion und Entsorgung immer Probleme darstellen, das hat man halt bei einem Benziner auch. Klar kann man jetzt sagen, ey, aber ihr fahrt doch euren Benziner seit 30 Jahren und tralala. Ja, da kommen wir wahrscheinlich mit dem Akku-Pack nicht hin, aber auch das wurde ja irgendwann immer alles besser und verbesserte sich und hin und her. Und die Zeit geht halt weiter und wir erleben da ja auch keinen Stillstand. Und meine Meinung ist einfach allgemein auf Deutschland bezogen. Wir haben einfach die letzten 30 Jahre komplett gepennt mit allem, was irgendwie Richtung Umwelt und Verbräuchen geht. Man hätte seit 30 Jahren da dran gehen können, ob wir dann jetzt schon seit 20 Jahren Elektroautos fahren würden oder das Brennstoffmobil hätten oder was auch immer, das sei mal dahingestellt. Aber man hätte seit locker 30 Jahren mal eklatant schon einiges machen können müssen.
Ja, also was ich gerade denke, ich würde gerne mal zur Debatte stellen, oder beziehungsweise eigentlich mal gerne hören, wenn da der ein oder andere Hörer dazu irgendwie eine Meinung hat, würde mich das interessieren. Und zwar, wie könnte in Zukunft ein Gebrauchtwagenmarkt aussehen?
Interessante Frage und Überlegung, ja.
Da würde ich einfach gerne mal, ohne dass wir das jetzt schon mal so werten, wir können ja am Ende nochmal sagen, wie wir das denken, aber ich würde einfach gerne mal hören, was so die Zuhörer da so drüber denken, wie das aussehen kann, das Ganze. Und das rede ich jetzt, da würde ich jetzt gar nicht so sehr nur auf dem Akku rumhacken wollen, sondern wie wird das laufen? Wird man ein Auto verkaufen mit dem Akku drin oder wird der dann ausgeklammert und gesagt, hier, das Auto hat ansonsten aber eine tolle Ausstattung, Akku musst du selber kaufen. Werden es Wegwerfautos sein? Ich nenne das jetzt mal überspitzt, Wegwerfautos. Dreht sich dann eigentlich der Preis fast ausschließlich um den Akku, wie gut der da noch ist oder so? Werden diese Autos aus, ich sage mal, man weiß ja gar nicht genau, was mit den Akkus so passiert ist, werden es dann möglicherweise, ja, eben Autos, die dann nach Nutzung entsorgt werden oder. Da würde mich mal interessieren, was da so für Meinungen vorherrschen.
Ja, ich definitiv auch und würde euch dann mal bitten, euch da mal rege mit zu beteiligen. Wir könnten, glaube ich, am sinnvollsten mache ich einen Forenbeitrag, mache ich euch frei, den ich dann auch mal auch für Gäste öffne, dass da jeder mal seine Meinung schreiben kann. Und ich glaube, dann kann man am effektivsten da einfach mal so ein bisschen seine Meinung niederschreiben und das Ganze verlinken wir einfach und dann kann man da gemeinsam auch ein bisschen diskutieren. Ja, in Anbetracht wieder mal der Uhrzeit. Wir haben es mal wieder geschafft, unsere gesteckten Ziele zu übertreffen. Wir wollten eigentlich schon gar nicht so viel aufnehmen. Wir wollen ja eigentlich kurze Folgen machen, aber wenn wir da gerade mal irgendwie so im Thema und im Redefluss sind, kommen wir da gar nicht raus. Aus dem Grund würde ich jetzt einfach mal dazwischen grätschen und sagen, für heute, für diese Woche soll es das gewesen sein. Wenn noch irgendwelche Dinge offen geblieben sind, gerne meldet euch, dass wir kommende Woche da weiter drauf eingehen können. Ich muss dringend einen Schluck Wasser trinken. Katastrophe. Ich habe ja vergessen, mein Wasser neben mich zu stellen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Vielen Dank fürs Reinhören. Ja, uns wie immer ein Fest und eine Freude für euch, eine neue Folge aufzunehmen. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Und von meiner Seite aus sage ich schon mal einen schönen guten Abend. Macht es gut und bis kommende Woche.
Ja, von mir auch einen schönen Abend an euch alle. Und dann sage ich mal, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.